ARD Sounds.
Hallo, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei KI und jetzt. Ich bin Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin beim Saarländischen Rundfunk. Und du bist?
Aljoscha Burchardt, Wissenschaftler beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hallo.
Hi, ich sitze wie immer in meinem kleinen Studio in Saarbrücken und mir zugeschaltet wie immer Aljoscha aus seinem Keller, würde ich mal sagen. Diesmal mit einem wunderschönen Hintergrund.
Ja, mit einem schönen Hintergrund und ich habe gerade die Heizung nochmal angestellt. Es ist zwar Mai jetzt, wo wir aufzeichnen, aber irgendwie ist es doch nicht Mai.
Das stimmt, da hast du natürlich recht. Wir sprechen bei uns im Podcast immer mal wieder darüber, was KI, was künstliche Intelligenz alles kann und in welchen Bereichen verschiedene Tools helfen können, uns das Leben erleichtern. Wir sprechen natürlich auch über die Grenzen. Ich frage mich aber ganz persönlich, ich als Simin Sadeghi, wann kommt KI endlich in meinem Alltag so richtig an? Wann erleichtern mir sogenannte KI Agenten endlich mein Leben und nehmen mir jede lästige Aufgabe ab? Und kann ich das alles auch als Computer-Dummy? Heute holen wir uns praktische Tipps vom Profi.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Aljoscha, du sprichst ja immer von diesen KI-Agenten, die man einfach so losschicken kann. Bevor wir praktisch werden, was unterscheidet eigentlich KI-Agenten von anderen KI-Systemen?
Ja, sollten wir vielleicht noch mal kurz einen Moment drauf verweilen. In der KI-Forschung ist das Thema Agent oder agentische KI-Systeme schon relativ alt und man spricht auch schon lange darüber. Und die Idee ist eigentlich, die KI wird zum Agens, wird zum Handelnden, kann also nicht nur mit uns sprechen, sondern auch Handlungen in der Welt durchführen. Ja, also wenn du zu dem Chatbot zum Beispiel sagst, ich möchte gerne irgendwie meine Fitness verbessern, was kann ich tun? Dann wird der vielleicht sagen, melde dich im Fitnessstudio an und mach dir einen Trainingsplan. Und das agentische System könnte jetzt hingehen und könnte jetzt quasi im Fitnessstudio anrufen oder eine E-Mail ans Fitnessstudio schreiben, könnte mir den Plan in meinen Kalender reinmachen und könnte möglicherweise auch mit meiner Kreditkarte hingehen und könnte mich gleich anmelden im Fitnessstudio. Mhm. Also die Idee, KI kommt ins Handeln. Das Zweite ist, dass man dem Ding langfristigere Ziele setzt. Dass du zum Beispiel sagst, ich möchte bis zum Sommer 4 Kilo abnehmen und dann macht das Ding dir möglicherweise einen Trainingsplan, auch wissend, dass du durch den Muskelaufbau vielleicht erstmal zunimmst, um dann später durch den Fettabbau wieder abzunehmen. Und du musst dich aber nicht über jede Zwischenziele kümmern, sondern du sagst, ich möchte das und das dann haben und das System macht die Zwischenziele für dich und folgt einem langfristigen Ziel. Das ist also, sagen wir mal, der zweite Punkt, was man bei den Agenten oft nennt. Und auch dieses Thema, die sogenannte Langzeitautonomie, ist auch in der KI-Forschung auch kein neues Thema. Wir haben früher an Mars-Robotern oder forschen immer noch an denen. Die müssen auch längere Zeit autonom arbeiten können, ohne dass sie bei jedem Houston immer zurückfragen, was muss ich jetzt tun, sondern die Systeme müssen einfach über längere Zeit einfach das Richtige tun. Und das Dritte, was die Agenten auszeichnet, ist Arbeitsteilung. Ja, dass man zum Beispiel Spezialagenten hat, der eine kann gut Kalendereinträge machen, der andere kann gut E-Mails schreiben, der dritte kann gut Rezeptempfehlungen machen, dass die eben zusammenarbeiten. Oder auch andere Tools nutzen, wie zum Beispiel einen Kalender oder ein E-Mail-Tool, was jetzt gar keine KI-Tools sind, sondern oder ein Taschenrechner, sondern einfach andere Werkzeuge auf deinem Computer oder in der Welt ansprechen können. Das wären so die drei Punkte, die die Agenten ausmachen, also selber handeln, langfristige Ziele verfolgen und eben arbeitsteilig vorgehen, Tools und Werkzeuge nutzen.
Vielen Dank für diesen kleinen Impulsvortrag, Aljoscha. Jetzt haben wir zumindest diese Dinge schon mal geklärt, sodass wir mit unserem heutigen Gast direkt ins Eingemachte gehen können. Jonas Keil, unserem heutigen Gast. Ihr kennt ihn vielleicht von YouTube. Da macht er ganz viele Erklärvideos zum Thema künstliche Intelligenz und hilft ganz vielen Menschen, die auch vielleicht gar nicht so ein großes technisches Verständnis haben, die ersten Schritte zu machen in Sachen künstlicher Intelligenz. Hallo Jonas, schön, dass du heute unser Gast bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hallo Jonas. Und ich habe übrigens auch schon mal mir ein Erklärvideo von Jonas anguckt, noch bevor wir ihn für diese Folge hier einladen wollten. Mhm. Also sehr empfehlenswert.
Das stimmt, da versteht man in sehr wenigen Minuten sehr viel. Und heute haben wir ein bisschen mehr Zeit, das heißt, wir können viele Fragen loswerden. Wir haben ja jetzt erstmal schon über den Unterschied von KI-Agenten und anderen Programmen gesprochen. Muss ich denn grundsätzlich Programmiererin sein, um diese Agenten nutzen zu können, Jonas?
Ich denke auf jeden Fall nicht, dass man Programmierer sein muss. Aljoscha hat das ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Also unter KI-Agenten verstehen viele eben andere Dinge. Also wenn man heutzutage mit einem Chatbot wie ChatGPT spricht, dann kann man eigentlich schon sagen, dass man hier mit einem KI-Agenten in gewisser Weise interagiert. Und ich denke nicht, dass man dafür Programmierer sein muss. Also es gibt natürlich diese klassischen Tools wie Claude Code oder Codex, aber auch auf meinem Kanal versuche ich nahezulegen, dass man nicht in keinster Weise Programmierer sein muss, um mit diesen Tools umzugehen.
Für was nutzt ihr denn? Also vielleicht auch die Frage an Aljoscha. Für was nutzt ihr denn Agenten inzwischen schon?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also es gibt ja, also KI-Agenten können ja einmal, wie Ayosha das vorhin schon gesagt hat, Ziele über längere Zeit verfolgen. Also man kann damit zum Beispiel, was zum Beispiel sehr gut gerade funktioniert, ist das Programmieren, aber zum Beispiel eben auch das Texte schreiben, das E-Mails beantworten, darüber können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden, das hattet ihr ja vorhin auch schon angerissen, Kalendereintragungen machen, diese ganzen organisatorischen Sachen. Also ich denke, das ist gerade sowas, wofür ich meine KI-Agenten persönlich sehr viel benutze. Und im Hintergrund habe ich auch noch KI-Automatisierungen. Das sind nicht per se KI-Agenten, sondern eher KI-Workflows. Da gibt es so eine kleine Unterscheidung, dass KI-Workflows an sich immer feste Abläufe haben. Das ist bei KI-Agenten nicht der Fall. Und da gibt es dann zum Beispiel so feste Abläufe, die zum Beispiel meine Gmails für mich sortieren, die ja verschiedene Kundeninteraktionen machen. Also ich habe auch ein paar Produkte, die ich eben verkaufe, wo dann sozusagen im Hintergrund Automatisierungen passieren, die dann so ein bisschen KI eingestreut haben. Und ich denke, das ist so gerade was, wo ich hauptsächlich KI für benutze.
Da hacke ich vielleicht schon mal rein. Gerade nämlich das Thema E-Mails interessiert mich da. Jeder, der ein E-Mail-Konto hat, weiß, da kommen täglich, also wirklich viele, viele Mails rein. Und nur ein Bruchteil davon ist wichtig. Ich habe persönlich immer das Problem, dass ich dann ganz viele wichtige E-Mails auch gerne mal übersehe. Mein Anbieter, der sortiert das schon vor in verschiedene Fächer. Trotzdem schafft es das Programm nicht, jetzt auch Werbung oder Newsletter oder sonst was immer genau rauszusortieren. Und da kann man dann nochmal einen KI-Agenten zwischenschalten. Sehe ich das richtig?
Genau, zum Beispiel. Also das ist jetzt, was ich mache. Bei mir läuft das Ganze in NNN auf meinem privaten Server sozusagen. Also das ist ja auch immer so ein Thema, KI-Agenten sollte man nicht einfach so benutzen, also Ayosha nicht gerade schon. Das Problem ist nämlich, dass wir hier über den Datenschutz sprechen, also letztendlich, wenn die KI-Modelle die Daten verarbeiten, dann geht es irgendwie an US-Server in den meisten Fällen, also ich rede hier von Gemini, Claude oder ChatGPT. Und wenn man jetzt, sage ich mal, einen NNN-Workflow aufsetzt, dann kann man das Ganze auch lokal machen, man kann das mit lokalen Modellen machen, die dann zum Beispiel die Gmails schon mal vorklassifizieren und so hat man dann sozusagen ein kleines Modell, was dann das Gmail-Postfach für einen ordentlich hält.
Ja, mir geht's so, ich habe mir das auch die Tools natürlich mal angeguckt in einer gesicherten Umgebung, damit mitgespielt und Workflows gebaut und so weiter, aber ich lasse sie auf meinen Kalender und meine Mails dann auch nicht los. Also natürlich, wie Jonas gesagt hat, wegen der persönlichen Daten, klar könnte man das mit einer lokalen Lösung abfrühstücken, aber bei mir ist meistens dann doch, wenn ich Terminanfragen bekomme oder wenn ich Vortragsanfragen bekomme oder Anfragen bekomme, ob ich irgendwo was schreiben will, das für mich das selber überlegen, entscheiden, in meinen Kalender gucken, wie sieht es denn Mitte Juli bei mir aus, wo bin ich auf Dienstreise, wo haben die Kinder irgendwelche Termine, dass das eigentlich die große Arbeit ist, nicht, sagen wir mal, dann noch die Antwort-Mail zu schreiben und zu sagen, vielen Dank für die tolle Anfrage, leider kann ich aus persönlichen Gründen an dem Tag nicht. Und das wären Dinge, die könnte man sicherlich auch von KI vorstrukturieren lassen. Das würde aber dann heißen, aufwendigst die Systeme zu trainieren. Mhm. Also sich zu überlegen, nach welchen Verfahren gehe ich jetzt hier gerade vor und meine gesamte Historie oder über längere Zeit die KI mitschneiden zu lassen. Na, damit sie dann, irgendwann würden sie natürlich auch, die Systeme würden auch drauf kommen, wie macht der eigentlich diese Entscheidung? Aber ich weiß es ja oft selber nicht heute. Das heißt, das sind dann Dinge, die sind dann wirklich noch ein bisschen in der Zukunft. Aber ich sag mal, für Leute, die irgendwo im Service arbeiten und die zig Rechnungen und zig Standardabfragen und so weiter bekommen, für die ist das natürlich eine wahnsinnige Entlastung, zu sagen, ich kann die in die richtigen Kanäle schieben, ich kann die Teile automatisiert beantworten.
Ja. So. Aber ich denke mir auch so gerade, also es wäre natürlich super, wenn jemand meine Termine für mich machen würde, aber dann müsste man ja auch seinen Kalender sehr gut pflegen. Also bei mir stehen schon Termine drin, aber ich weiß, nächste Woche Mittwoch steht dann zum Beispiel 2 Termine drin. Für den Rest des Tages habe ich aber auch schon eine Idee, die ist aber nur in meinem Kopf. Und da denke ich mir auch noch so, ist es nicht einfacher, im Moment noch selber was reinzuschreiben und nachzugucken. Jonas
wackelt mit dem Kopf. Genau.
Ich denke, es hängt so ein bisschen davon ab, wie die täglichen E-Mails so ein bisschen aussehen. Also bei mir ist es zum Beispiel oft so, ich habe da manchmal E-Mail-Threads, die hochkomplex sind. Also jetzt zum Beispiel gerade bin ich dabei, ein Unternehmen zu gründen. Da ist viel mit dem Steuerberater, viel E-Mail-Verkehr, viel mit dem Notar. Es ist so ein bisschen noch, also rechtliche Themen sind da halt so ein bisschen drin und da ist es dann manchmal ganz angenehm, wenn ich dann zu Claude gehe und ihm dann praktisch sage, hey, lade mal bitte diesen E-Mail-Thread. Das sind ja jetzt hauptsächlich, es geht ja eigentlich am Ende nur um meine Daten. So ist es ja jetzt nicht so, dass das irgendwie datenschutzkritisch ist. Und dann sage ich ihm praktisch, hey, lade das bitte, gib mir nochmal Kontext dazu, versuch das alles so mal ein bisschen zusammenzufassen für mich und drösel das mal so ein bisschen auf, damit ich hier auf die Notarin oder auf den Steuerberater richtig antworte. beantworte und dann entwerfe ich sozusagen mit ihm gleich den E-Mail-Entwurf. Er schreibt mir das als Entwurf. Ich schaue dann nochmal in meinem Gmail-Postfach nach und kann das Ganze dann direkt abschicken. Also so eine E-Mail-Konversation, würde ich sagen, da spart es mir auf jeden Fall schon enorm viel Zeit täglich.
Da spart es Zeit. Und eine andere Stelle, Simon, die uns natürlich auch helfen würde, ist, wenn du auf den verschiedenen Messengers, manches hast du per Mail, manches hast du bei Signal, anderes hast du irgendwo bei LinkedIn jemand geschrieben. Und dann vergibt man Termine ja auch gerne mehrfach. Und dann dem einen hat man per Mail versprochen, an dem Nachmittag habe ich Zeit. Dem anderen hat man im Messenger geschrieben, da habe ich Zeit. Und verliert man den Überblick. Mhm. Und da hilft natürlich auch so ein System, was alle Kanäle zusammenzieht und dann vielleicht auch die Termine schon mal mit Bleistift in den Kalender schreibt, damit man dann eben beim Rumschieben und Jonglieren eine Hilfe hat. Also das wäre auf jeden Fall auch an der Stelle schon heute eine Hilfe eben, weil das geht vielen Leuten, denke ich, so, ja, dass die bald den Überblick verlieren.
Das stimmt. Allein für unseren Podcast haben wir schon 2 WhatsApp-Gruppen und Teams und E-Mail. Da weiß ich gar nicht, wo ich manchmal noch nachgucken soll, wo die Termine drinstehen. Praktischerweise meistens dann schon im Kalender. Ja, da möchte ich dann doch ganz genau wissen, weil wir haben immer drüber geredet, was geht, aber wie geht's? Das wüsste ich dann gerne. Also das heißt, wir nehmen das jetzt zum Beispiel, jetzt mal dieses Beispiel für E-Mails oder Termine. Was mache ich da? Also ich kann ja jetzt schlecht mein Handy in die Hand nehmen und sagen, mach das jetzt mal bitte alles.
Also da ist halt so ein bisschen natürlich das Ding, muss ich immer überlegen, verarbeite ich hier personenbezogene Daten oder eben nicht. Das sollte immer so die Grundüberlegung sein, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht der Fall ist, dass es jetzt keine kritischen Daten sind, die man hier irgendwie verarbeitet, dann ist es tatsächlich recht einfach. Also man könnte sich einfach einen Chatbot nehmen wie Claude, ChatGPT oder Claude Cowork. Da gibt es so eine kleine Einstellung, die heißt Plugins, da kann man dann, oder Konnektoren, da kann man dann praktisch einstellen, hey, verbinde dich bitte mit meinem Gmail, und schon kann er auf die Gmails zugreifen und theoretisch alles machen. Ich glaube, er kann E-Mails nicht direkt abschicken, er kann nur Drafts erstellen. Das kann man auch theoretisch einstellen, aber man kann dann praktisch einfach der KI sagen, hey, finde mal bitte diese E-Mail vom letzten Jahr, ich habe die irgendwie verloren, oder fass mal bitte diesen Thread zusammen für mich, oder bitte stelle mal einen Entwurf hierfür. Also das ist theoretisch alles schon möglich.
Und da könntest du auch deine Messenger anbinden und so, und dann könntest du sagen, ich habe doch irgendwo mit Simin über einen Termin im Mai gesprochen, wo war das nochmal?
Ja, ganz genau.
Und dann kommt die Antwort.
Ja, also genau, es ist natürlich nicht auf eine Plattform beschränkt. Also das ist ja das Schöne, man kann eben alle möglichen Plattformen anschließen, alle, die verfügbar sind. Das wäre praktisch die Seite, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es datenschutzunkritisch ist. Bei datenschutzkritischen Sachen ist es halt ein bisschen komplizierter. Was ich dann zum Beispiel mache, ist, ich nehme entweder das Tool NNN, das ich vorhin schon mal so angerissen habe. Also es gibt am Ende des Tages ganz viele Tools, aber NNN ist jetzt eben auch eins. Das war bis vor kurzem auch sehr im Hype. Da habe ich zum Beispiel auch ein paar Videos zugemacht. Aber ich denke, die modernere Variante wäre eigentlich, man geht zu Claude Code oder Claude Cowork und sagt, hey, ich möchte mein E-Mail-Postfach aufräumen. Bitte erstelle mir einen Workflow, der lokal auf meinem Computer läuft. Ich möchte nur irgendwo auf Play drücken und installiere mir gleich auf meinem Rechner ein lokales KI-Modell. Check einmal kurz, wie viel Speicherplatz ich verfügbar habe. Mach das alles für mich automatisch. Installiere mir da mal kurz einen Workflow, der wirklich lokal auf meinem Rechner meine ganzen E-Mails checkt. Und dann wird er das theoretisch machen können.
Ja, da gibt es verschiedene Einstellungen. Du kannst also sagen, mach das einfach alles, und so, dass es am Ende des Tages läuft. Ich will nichts weiter von dir wissen. Genau. Oder du kannst sagen, frag mich, bevor du Software installierst, frag mich, bevor du was tust, erkläre mir jeden einzelnen Schritt. Also das kann man dann quasi als Nutzerin oder Nutzer aussuchen. Und dann geht Claude Code tatsächlich hin auf die Webseiten, lädt die verschiedenen Tools, die man braucht, runter, verbindet das mit deinem E-Mail-Konto, fragt dich vielleicht dann eben nach deinem Login und deinem Passwort, was es dann eben für Informationen braucht, und regelt das im Prinzip, wenn du willst, alles magisch und automatisch. Mhm,
das heißt, nochmal für Dummies, ich klappe meinen Laptop auf, lade mir Claude Code zum Beispiel runter oder ein anderes Programm und kann das dann alles per Textfeld eingeben.
Genau, also die einfache Variante wäre jetzt, für den Fall, dass es jetzt nicht kritisch ist, wie gesagt, einfach das Ganze kann man auch online machen, aber jetzt für den Fall, dass man wirklich davon ausgeht, ihr arbeitet viel mit geschäftskritischen, personenbezogenen Daten, dann wäre es wirklich die Variante, dann ist eigentlich die einzige Möglichkeit, das irgendwie lokal zu machen. Also in Europa haben wir irgendwie diese Datenschutzgesetze, man muss damit einfach umgehen, und da wäre, wie gesagt, die einfachste Variante, du lädst dir die Claude-App runter, also es gibt keine Claude-Code-App oder so, es gibt nur die Claude-App, und du müsstest dir dann wahrscheinlich den Plan holen. Also Stand jetzt kostet es, glaube ich, $20 im Monat, sich diesen Plan einmalig zu holen. Bei anderen Anbietern, wie zum Beispiel bei OpenAI Codex, ist es theoretisch auch gratis, also da ist das gleiche Spiel, aber man muss es eben nicht bezahlen. Und genau, und dann beschreibt man dem praktisch, was man eben haben möchte, und er kann das dann auf dem PC alles so einrichten.
Das klingt ja erstmal super praktisch und super magisch. Ich finde aber generell, wenn ich das jetzt so höre, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Messenger damit verbinde oder sonst was, dann sind das ja auch Daten von mir. Also persönlicher geht es ja fast gar nicht, ne? Als wenn jemand in mein WhatsApp reinguckt. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das, glaube ich, nicht an die Firmen wie OpenAI und so weiter oder Anthropic weitergeben will.
Und das ist ja genau die Idee. Deshalb sagst du ja, Cloud Code, installiere mir hier auf meinem Computer die lokalen Programme, kannst WLAN ausmachen. Mhm. Am Ende des Tages, und es läuft wirklich alles auf deinem Computer. Cloud Code holt dir alle nötigen Programme, die du dafür brauchst. Und wenn du irgendwo bezahlen musst, dann sagt das Ding eben, jetzt bräuchte ich mal deine Bankverbindung oder deine Kreditkarte und bezahl das jetzt hier. Oder möchtest du diese oder jene Version? Das kannst du eben dir alles im Grunde aussuchen. Wie viel möchte ich belästigt werden mit den Details oder soll es einfach nur hier bei mir auf dem Computer laufen? Und dann läuft es bei dir auf dem Computer und dann hast du eben die Sicherheit, dass nichts rausgeht.
Ja, und das ist ja natürlich auch das Schöne, also dass jetzt KI-Agenten gerade wirklich diesen Stand haben, dass man denen einfach eben sagen kann, hey, ich will dieses Programm auf meinem Computer haben, das mir lokal meine E-Mails sortiert, ohne dass irgendwelche Daten nach draußen gehen und dass es tatsächlich wirklich programmieren kann. Und ich glaube, was da viele auch so abschreckt, also was ich in meinem Alltag auch oft merke, ist, dass dieses Technische so ein bisschen abschreckend wirkt. Mhm. Also es ist, die Programme heißen ja wirklich Claude Code, Codex, da steckt ja immer Code mit drin. Und da denken sich viele eben, ach naja, ich bin kein Programmierer, ich bin kein Entwickler, die Tools, die will ich überhaupt nicht anfassen. So, und das ist eigentlich das Problem, denn Cloud Code bedeutet nicht, dass man damit irgendwie coden muss. Im Gegenteil, es ist der Entwickler. Es ist praktisch wie, als wenn man sich so einen kleinen Entwickler ins Haus holt. Man selbst ist nur der Manager von diesem Entwickler. Mhm. Aber man selbst ist sozusagen derjenige, der dann sagt, ach, die App gefällt mir, hier, das gefällt mir noch nicht. Aber man schreibt keine Zeile Code selbst oder so. Es ist wirklich einfach, wie, ja, wie du es vorhin gesagt hast, also wie so ein kleines Männchen, was auf dem eigenen Computer lebt und sozusagen da für einen Dinge erledigt.
Und du kannst den ja auch befragen. Kannst sagen, was hast du jetzt alles installiert? Was wird das vielleicht kosten? Kannst du noch mal ein anderes Tool, das hier gefällt mir nicht oder so? Ne? Du kannst ja wirklich dann, wie du sagst, sehen im Textfeld mit Cloud Code. Aber was ich mich wirklich frage, das funktioniert ja wirklich so. Jonas, hast du eine Ahnung, wie die da hingekommen sind von Anthropic, dass dieses Cloud Code so funktioniert? Also wie kriegt das Teil das so gut hin, dass was einfache Benutzerinnen und Benutzer jetzt in natürlicher Sprache da sagen, dass das dann in Programme, in Downloads und so umgesetzt wird? Und
bevor du da antwortest, ich finde es schön, dass wirklich Aljoscha, dass du diese Frage stellst, dass du sagen kannst, ich kann nicht rausfinden, wie die das gemacht haben. Also, Jonas, wir sind gespannt.
Ja, es ist natürlich unglaublich komplex. Also die Frage kann ich an sich auch nicht beantworten. Ich weiß auch nicht genau, wie sie es gemacht haben. Ich meine, bin dabei. Ja, also seit Dezember 25 war so der Umbruch. Vorher war Coding irgendwie nicht so gut. Jetzt funktioniert das plötzlich. Also das war so ein bisschen, also der Zeitpunkt ist ja nicht recht klar. Also irgendwie im Dezember 25 hat sich da irgendwie was geändert, wo plötzlich KI-Agenten gut waren und wo man jetzt plötzlich diese mehrstufigen Aufgaben machen kann, dass es so autonom funktioniert. Also wie die da hingekommen sind, genau weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber
Magic.
Ja, aber dass es funktioniert ist, also merkt man, wenn man ist offensichtlich, genau. Mhm.
Ich denke mir, wenn ich jetzt so ein bisschen, also ich mache mir gerade Gedanken drüber, wo wirklich diese Agenten mir mein Leben erleichtern können und ich glaube, da spreche ich im Namen von vielen Menschen, wenn ich jetzt zum Beispiel über Steuererklärungen nachdenke. Es gibt ja jetzt Apps zur Steuererklärung, das ist ja alles ganz easy inzwischen. Teilweise muss man nur noch seinen Lohnsteuerbescheid abfotografieren und dann machen die schon alles. Aber man hat ja auch noch ganz viele andere Sachen, die inzwischen ja auch auf verschiedenen Wegen kommen. Also per Post, per E-Mail, an verschiedene E-Mail-Adressen vielleicht, wenn man mehrere hat. Dann was von der Krankenversicherung, dann vielleicht noch ein paar Rechnungen, die man geschrieben hat, wenn man so halb selbstständig manchmal agiert wie ich. Und dann muss man die alle nochmal wiederfinden. Vielleicht noch Rechnungen für irgendwas, das man gekauft hat. Und dafür wäre das ja eigentlich perfekt, oder?
Ja. Also alles, was Organisation macht, das funktioniert einfach. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, auch einen Ordner habe, das habe ich zum Beispiel letztens auch mal gezeigt, dass wenn ich jetzt einen Ordner habe und da liegen ganz kreuz und quer verschiedene Rechnungen von ganz verschiedenen Anbietern, dann kann er wirklich in ein paar Sekunden diese ganzen Rechnungen auch vorsortieren, egal ob man das jetzt mit einem Frontier-Modell macht oder wie gesagt, man macht das Open Source. Es funktioniert. Man kann sich Rechnungen sortieren lassen, man kann also diese ganzen Arbeiten auf dem Computer, wenn ich jetzt...
Aber das wäre so der Fall, dass du sagst, geh mal über meine gesamte Festplatte, meine Mails von 2025 und such mal alle steuerrelevante Informationen aus. Ja, und mach mir mal eine schöne Auflistung nach privat und dienstlich und Ausgaben und Einnahmen und Kranken und was auch immer man so hat, was man so braucht für die Steuererklärung und füll das idealerweise dann natürlich gleich schon in das Formular ein. Aber das machen die Teile auch. Aber dann hast du gesagt, da bräuchte man zwischendurch doch große Modelle, die dann eben die großen Modell-Magic haben. Ja, da müsste man sich die dann gegebenenfalls eben auch selber installieren oder sich eine sichere Variante kaufen, von der man hofft, dass die sicher ist?
Naja, also was man zum Beispiel auch machen kann, ist, man kann ja, sag ich mal, zu Claude gehen und das ist ja dann dieses Frontier-Modell und man sagt praktisch, hey, ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte, dass mein ganzer Computer, meine ganze Festplatte nach meinen E-Mails, nach diesen Rechnungen durchsucht wird, aber du machst es bitte nicht selbst, sondern du schreibst nur das Programm, das es eben macht und bitte nur mit einem lokalen Modell. Und am Ende sind das ja alles Befehle, über die er den Computer steuert. Also es sind ja dann alles Bash-Befehle, wodurch er dann diese Suchen durchführt und die kann er ja schon vordefinieren. Also er kann ja praktisch schon vorher sagen, ey, ich installiere zwar nur ein kleines KI-Modell auf diesem Rechner, aber diese Befehle sind, die schreibe ich ihm schon mal vor. Also dieses große Modell, dieses Papa-Modell, was dann letztendlich aber datenschutzkritisch wäre, das erstellt dann sozusagen die Umgebung, diese App, die dann auf dem Computer läuft, die das dann wirklich machen kann. Die App ist sicher, aber also das Modell, das es erstellt, nicht unbedingt. Aber dadurch, dass man eben nur die App benutzt, funktioniert das dann am Ende.
Und das Ganze würde natürlich dann auch im beruflichen Umfeld funktionieren, wo du mehr Rechenpower möglicherweise hättest dann im Betrieb, im Krankenhaus, in der Verwaltung, dass du dann sagen würdest, installiere mir hier eben auf unserem Großrechner, der dann vielleicht 30, 40, 50.000 Euro gekostet hat, aber auch nicht mehr. Installiere mir da ein richtig vernünftiges, großes Modell und installiere mir das so, dass die Leute darauf zugreifen können und hier sicher eben ihre ganzen Aufgaben erledigen können und niemand muss irgendwie eine Zeile Code im Prinzip dafür bauen, sondern das macht das Teil alles selber in Rücksprache mit dir.
Das ist natürlich die beste Variante. Also ich denke immer nur an Privatpersonen, die jetzt, sage ich mal, einfach E-Mails automatisieren wollen. Aber bei großen Firmen, die auch wirklich das Geld haben, ist es eigentlich kein Problem. Also diese ganzen Open-Source-Modelle, besonders die chinesischen wie Kimi K2.6 kam jetzt auch gerade raus, was fast das Niveau von Claude hat, auch was Coding angeht. Die sind alle Open Source. Das heißt, die kann man theoretisch, auch GLM und so andere Anbieter, die kann man theoretisch auf so einem Rechner, wie Ayosha das gerade gesagt hat, deployen im Krankenhaus und die laufen dann wirklich.
Oder beim Saarländischen Rundfunk, Semin.
Oder dort, ja. Und die laufen dann wirklich auf dem eigenen Server, in der eigenen Infrastruktur. Kann man dann eben.
Erzeugen keine weiteren Kosten bis auf Strom und Server, aber keine Token. Also es muss nicht für jede Anfrage in die USA Geld fließen.
Ja, das ist dann eigentlich, also ja, ich denke auch, das ist ja gerade so die Vision von europäischer Souveränität, ne? Dass man versucht, auf Open Source umzusteigen. Ist natürlich nur schade, dass es dann von den chinesischen Anbietern und nicht von europäischen Modellen ist, aber das ist, denke ich, gerade eigentlich so die beste Alternative, die wir als Europa und die eigentlich jedes Unternehmen hat, also einfach auf Open Source Modelle umzusteigen.
Aber wir sind ja, was die Agenten angeht, zwar nicht ganz am Anfang, aber quasi am Anfang von, wie du gesagt hast, Jonas, jetzt funktionieren sie auf einmal super. Wo geht das alles noch hin und wo sind jetzt noch Grenzen?
Die Grenzen von KI-Agenten. Naja, also das ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil sich das ganze Feld natürlich sehr schnell entwickelt. Ich würde sagen, eine der Grenzen ist auf jeden Fall, Anweisungen verstehen ist da doch noch ein wichtiger Punkt. Also sozusagen, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Sekretärin habe und ich sage, ey, räum mir mal bitte die nächste Woche frei, dann wird der Sekretär oder die Sekretärin wird wahrscheinlich wissen, hey, was ich damit meine, auf Basis dessen, wie gut die Person mich kennt. Mhm. Aber ein KI-Agent weiß das nicht. Ein KI-Agent hat nicht den Kontext, ein KI-Agent hat nicht die Historie über mich über Jahre aufgebaut, dass es die Anfrage verstehen könnte, räum mal diese Woche für mich frei.
So. Und der würde dann auch die Anfrage, das Abendessen mit dem Bundespräsidenten dann im Zweifelsfall absagen.
Genau. Und ich denke, das ist so eine technische Grenze von KI, also dieses ganze Kontextwissen, dieses Kontextverstehen. Was weiß ich über diese Person, das effizient zu speichern, effizient abzurufen. Also das ist noch was noch sehr menschlich dominiert ist. Eine andere Sache ist Iteration. Wo die Mensch-KI-Agent-Interaktion oft noch strauchelt, ist dieses iterative Anpassen. Also oft erwarte ich, wenn ich jemandem etwas erkläre, dass dann beim ersten oder zweiten Mal, dass er sich das dann merkt. KI-Agenten brauchen häufig noch wesentlich mehr Iterationen. Also es kann sein, dass wenn ein KI-Agent meine E-Mails sortiert, sage ich mal, wenn ich da einen KI-Workflow zum Beispiel erstelle und einen KI-Agenten aufsetze, dass ich den 5, 6, 10, 15 Mal sagen muss, nee, mach das bitte nicht so, mach das bitte nicht so. Also noch sehr, sehr spezifische Anweisungen schreiben muss und da immer noch mal rübergehen muss. Und ich denke, also Kontext und Iteration, das sind da so zwei Sachen auf verschiedenste Dinge angewendet, also nicht nur aufs E-Mail schreiben, sondern auch, wenn man jetzt, sage ich mal, Berichte damit schreibt, Texte verfasst, den Tag damit plant, den Kalender organisiert. Also das sind so Sachen, wo KI-Agenten bislang noch straucheln.
Man könnte deine Frage ja auch weiter verstehen, Simin, welche Grenzen möchte man den System heute setzen und welche Grenzen würden sich möglicherweise verschieben? Ich sag mal, heute würde ich dem System sagen, bis 50 Euro kannst du irgendwie Dinge, die wir hier im Alltag, Kaffeebohnen oder Büroklammern oder so, kannst du selber bestellen. Und in ein paar Jahren würdest du vielleicht sagen, bis 5.000 Euro kannst du selber bestellen, da brauchst du mich gar nicht mehr fragen. Das sind ja auch die Dinge, mit denen wir Erfahrungen machen müssen. Qualitätskontrolle, Vier-Augen-Prinzip, wie viel kann ich eben an die Systeme delegieren und wie kann ich eben auch sicherstellen, dass im richtigen Moment das System mich dann nochmal fragt, bevor es für 4.999 Euro Büroklammern bestellt. Das gibt ja diese ganzen Szenarien dann, ja, wo dann KI-Systeme was in falschen Hals bekommen haben und dann und da durchdrehen an solchen Stellen. Und das sind, glaube ich, dann die interessanten Fragen für uns. Nicht die Frage, was können die, sondern was kann ich mit gutem Gewissen delegieren.
Das fängt ja auch schon da an, wenn ich jetzt auch mal an ein weiteres Beispiel denke, wie zum Beispiel, man will irgendwie in 3 Wochen mit seiner Familie essen gehen, irgendwie brauchen Tisch für 10 Leute und sagt irgendwie, kannst du bitte dafür sorgen, dass wir dann und dann um 19.30 Uhr an dem und dem Tag für 10 Leute einen Tisch haben. Vielleicht sogar die Art des Restaurants und dann spart man sich dieses nervige Angerufe. Habt ihr noch Platz? Ach nee, dann frage ich doch wen anders. E-Mail schreiben, warten, bis was zurückkommt und so weiter und so fort. Das könnte quasi der Agent für einen erledigen. Auch vielleicht, dass auch vegetarische Gerichte auf der Speisekarte sein müssen oder nicht. Aber was dann zum Beispiel, was man ja selber hat, man hat ja in seinem Kopf selber auch so ein Ranking, wie gut welche Restaurants in seiner Umgebung sind und dass man dann eher sagt, ah, dann verzichte ich vielleicht lieber auf das und das, bin aber dann da oder gehe eine halbe Stunde später, damit ich in den Laden kann. Das kann natürlich dann dieser Agent noch nicht.
Ja, ich glaube, es bietet sich auch besonders so für Aufgaben an, die jetzt, sage ich mal, wenig Downside haben, also wenig Nachteile, wenn man sie verkackt, aber sehr, theoretisch eine sehr große Upside, also theoretisch eine große Vorteile, die man davon bekommt, wenn das Ganze erfolgreich ist. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel letztens einen Flug gebucht bei Lufthansa und musste den aber stornieren, weil ich was mit dem Namen falsch gemacht hatte. Also innerhalb von 24 Stunden, das ist so die Policy von Lufthansa, kann man den Flug immer stornieren. Ich habe das Geld aber nicht wiederbekommen und musste deshalb mit dem Kundenservice interagieren. Und das ist ja dann teilweise manchmal nicht so schnell. Mhm. Das habe ich also gemacht. Ich habe mir einen KI-Agent aufgesetzt, der jetzt jeden Tag einmal checkt, hat Lufthansa schon geantwortet auf die Mail? Wenn nein, bitte noch eine E-Mail schreiben. Mhm. Der kann theoretisch auch das Web durchsuchen etc., was so gerade da die aktuellen Regelungen sind, damit er auch seine Argumentation entsprechend aufbauen kann. Und der ist, glaube ich, immer noch dran. Also ich habe den ich glaube 2 Wochen oder so aufgesetzt. Der hat dann einmal eine E-Mail geschickt, hat sich sozusagen eine Frist gesetzt, okay, in 7 Tagen gucke ich nochmal nach. Da kam er nicht zurück und seitdem, also der kümmert sich dann einfach darum. Ich meine, ja, ich hätte überhaupt keine Lust und Zeit, mich damit zu beschäftigen, mich damit auseinanderzusetzen, aber der KI-Agent kann das natürlich, der hat ja die Ausdauer.
Der ist hartnäckig.
Also der kann dann immer, ja, der ist entsprechend hartnäckig.
Und der Schaden ist nicht groß, denn irgendwann werden die bezahlen, weil sie bezahlen müssen sozusagen. Aber du hast das Geld möglicherweise früher.
Ich habe das Geld früher und ich habe nicht den Aufwand, mich da jetzt irgendwie mit einem Kundenservice rumschlagen zu müssen. Also so eine Aufgabe würde ich, also wenn ich einen KI-Agenten jetzt von Grund auf nochmal bauen würde, ich würde mir im ersten Schritt überlegen, was sind denn so Dinge, die mich nerven? So, womit ich eigentlich so viel Zeit verbringe, wo ich überhaupt keine Lust habe, weil das vielleicht so stupide und repetitiv ist. Und das sind eigentlich genau die Dinge, wo man ansetzen sollte und dann einfach mal zu einem Chatbot zu gehen, zu Claude, zu ChatGPT und den zu fragen, hey, ich habe diese 5 Aufgaben heute gemacht, die davon mache ich regelmäßig, so und so oft pro Woche. Gibt es davon Dinge, die du für mich theoretisch automatisieren könntest? Und hilf mir mal dabei, das Ganze auch entsprechend datenschutztechnisch sicher aufzusetzen. Ich bin kein Technikexperte oder so, aber leite mich da mal bitte durch. Mhm. So, also das wäre so, glaube ich, wie ich rangehen würde, wenn ich jetzt von null KI-Agenten entwickeln würde.
Ja. Ich habe ganz große Lust tatsächlich, das auszuprobieren mit einer richtig stupiden Aufgabe, die mir aber am Ende Geld bringt, und zwar meine Abrechnung bei der Arbeit zu kontrollieren. Ob alles auch bezahlt wurde, was ich so an Arbeit geleistet habe, weil ich ja kein Festgehalt bekomme, ist das immer eine sehr stupide Aufgabe. Und wenn man das mitschreibt, kann man das quasi einmal den Agenten drüber gehen lassen. Dafür wäre das ja sehr gut geeignet. Deswegen freue ich mich schon drauf, auch als Technik-Dummy mir das jetzt mal runterzuladen und das auszuprobieren.
Ja, auch Stunden eintragen und solche Sachen, Reisekostenabrechnung, diese Sachen, wo relativ wenig schiefgehen kann, aber was einfach nervt.
Das stimmt.
Ja. Einfach den Mut zusammenzunehmen und einfach mal zu sagen, hey, okay, ich installiere mir heute mal die Claude-App Codex oder ChatGPT, falls man es noch nicht gemacht hat, und ich probiere das einfach mal aus. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Also wir haben ja jetzt viel über verschiedene Optionen geredet und auch sehr früh, ja, wie setzt man das Ganze datenschutztechnisch richtig auf, wie macht man das jetzt bei unkritischen Daten. Aber ich glaube, einfach mal sich zum Beispiel eine einfache Aufgabe zu suchen, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt mal was recherchieren. Das mal nicht über Google zu machen, sondern einfach mal über Claude, ChatGPT und das Ganze über, oder über Claude Cowork zum Beispiel, wenn man ein bisschen tiefer mit den KI-Agenten gehen möchte. Und das Ganze einfach mal machen und zu gucken, wie dieser KI-Agent arbeitet. Ich glaube, das würde ich vielleicht so mitgeben, dass man das einfach mal probiert, also auch an die Hörer, die das hier gerade hören. Das kann so ein Grundstein sein, denke ich, wo man einfach mal so ein bisschen Vertrauen damit gewinnt. Ja.
Einfach mal ausprobieren.
Ja, oder man kann sich einfach ausprobieren, wirklich sehen, du kannst hingehen und sagen, ich nehme ein Verzeichnis auf meinen Computer und Claude Code darf nur in diesem Verzeichnis was machen. Also das ist auch die Grundeinstellung quasi. Das kann nicht irgendwo an meinem Computer was verändern, sondern man macht einfach einen neuen Ordner auf und legt da Claude Code rein und dann muss man eben leider in dieses Terminal-Fenster gehen am Computer. Ja, das ist natürlich für viele Leute schon eine sehr schreckliche, techie-mäßige Anmutung, dass man dann da reingehen muss. Aber wenn man das einmal überwunden hat, dann kann man wirklich da in das Eingabefenster reinschreiben zum Beispiel. Setz mir mal für meinen Angelverein eine Anmeldeseite auf und schreib in eine Datenbank hier irgendwie in ein Excel-Sheet rein, wer sich da angemeldet hat. Und dann kommt das alles magisch hin und dann machst du diese Webseite auf und schreibst da deinen Namen rein und dann hast du hinterher ein Excel-Sheet mit deinem Namen, den du da eingetippt hast. Das sind Dinge, die man sich echt vor ein, zwei Jahren nicht vorstellen könnte, dass das eine normale Person irgendwie einfach so hinbekommt. Das ist dann einfach da. Und dann kannst du sagen, erklär mir das in einzelnen Schritten, was du gemacht hast. Veränder das hier, veränder das dort, mach den Hintergrund rot von der Webseite und dann passiert das einfach wirklich auf magische Weise. Und das ist was glaube ich, wirklich jeder und jedem dann auch ein Gefühl dafür gibt, wie es funktioniert und was geht.
Ja, Gott sei Dank, mein Angelverein ist gerettet, den ich noch gründen muss. Und wenn ich dann noch Fragen habe, dann weiß ich ja, wo ich nachgucken kann, Jonas, und zwar bei dir auf deinem YouTube-Kanal. Da kann man wirklich alle Infos finden zu Fragen, die man hatte oder nicht hatte. Da kann man sich auf jeden Fall gut in deinen Videos verlieren. Und ich finde, du erklärst sie selbst so, dass meine Oma sie verstehen würde. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der KI-Agenten. Dank dir.
Super, freut mich. Und nochmal vielen Dank für die Einladung.
Ja, Jonas, vielen Dank. Bis bald.
Ich merke ja immer, wenn wir drüber sprechen, ausprobieren ist in Sachen KI immer die beste Lösung. Man kann nichts kaputt machen, selbst wenn man sich jetzt so einen kleinen KI-Agenten dann irgendwie aufsetzt, wie Jonas ja immer gesagt hat, und man merkt irgendwie nach 5 Minuten, es funktioniert doch nicht und ich habe keinen Bock mehr, dann weiß man zumindest das nächste Mal, wovon man spricht.
Auf jeden Fall. Und eben diese $20 dann einmal investieren, vielleicht gucken, dass man es ab oder dann auch wieder kündigt, damit man da nicht irgendwie in eine Preisfalle reingerät, aber einfach zu sagen, damit kann ich dann schon mal richtig, richtig viel ausprobieren. Was mich auch so ein bisschen an der Stelle so ein bisschen diebisch freut. Ich bin ja selber so ein halber Programmierer, zumindest früher mal gewesen. Das war früher immer so was Gottgleiches, programmieren zu können. Ja, das war immer so, oh, du kannst programmieren, Wahnsinn. Ja, das war also immer Leute, die programmieren konnten, die waren irgendwie, waren ganz, ganz besonders. Und heute siehst du, das kann irgendwie jeder Agent. Ja, der haut dir so eine Webseite zusammen, macht dir Anmeldeformular rein, macht dir dies rein, macht dir das rein und so weiter. Und das finde ich auch ein bisschen spannend. Das habe ich schon lange gesagt, wir müssten eigentlich mal die Programmierer von ihrem Sockel holen und mehr auf Augenhöhe miteinander reden und sagen, ja, ich kann das, du kannst was anderes, lass uns zusammen gute Dinge machen. Und vielleicht ist das jetzt auch wieder mal so ein Moment, wo KI uns hilft, Dinge gerade zu ziehen, die man sowieso schon lange mal gerade ziehen
Demokratisierung.
Wollte. Demokratisierung eben und zu sagen, jeder kann irgendwas, der eine kann programmieren, die andere ist Journalistin, der dritte ist Bürgermeister. Ja. Und zusammen machen wir coole
Dinge.
Genau,
das ist aber auch die Demokratisierung von Wissen und von Fähigkeiten, muss man einfach sagen. Erstmal sagen wir hier Tschüss und ich muss jetzt ganz schnell nach Hause fahren und meinen ersten Agenten aufsetzen.
Ja, prima. 007. Mach's gut, Semin. Bis nächste
Woche. 007, Steuererklärung.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.